Wir machen weiter mit dem zweiten Teil und bewegen uns heute durch die 60er Jahre, jetzt wieder in die einzelnen historischen Dimensionen getrennt. Also erst fange ich mit der Technikgeschichte an, dann noch was zur Kulturgeschichte, Zeitgeschichte, so ein bisschen was und Spielegeschichte, aber die ist entsprechend kurz, weil die Spielegeschichte ja im Wesentlichen am Donnerstag stattfindet. Technikgeschichte. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass der Whirlwind, also dieser analoge Computer, der ursprünglich Flugsimulator war und dann als Digitalrechner umkonzipiert wurde, dass der Whirlwind der bedeutendste Computer in der Geschichte des Computers ist. Einfach weil er bis, also noch Jahrzehnte nachwirken wird. Wir werden dem heute wieder begegnen. Hier sehen Sie noch die Röhrenfassung, die Jay Forrester noch gebaut hat. Ich hatte Ihnen ja auch schon gesagt, dass in den Ende der 40er Jahre die Transistoren entwickelt wurden, die dann die 50er prägen. Und in den 60ern geht es dann über, also gibt es diese Leiterplattentechnik, da hat es sich dann etabliert, dass man die Röhrentechnologie wirklich abgelöst hat und auf Leiterplatten übergeht. Hier sehen Sie mal so typische Leiterplatten mit Bauelementen wie Widerständen, Kondensatoren, Transistoren. Das sind so die gängigen und entsprechenden Verbindungen. Das wird die Computertechnik der 60er Jahre prägen, bis dann die integrierten Schaltkreise, Ende der 50er geht das los, aber Ende der 60er wird sich das dann in die 70er überziehen, bis die dann wirklich die Leiterplatten nicht überflüssig machen, aber einfach kleiner machen lassen. So, hier ist ein wichtiger Rechner, nämlich der TX0, der Transistorized Experimental Computer Zero, der nur der Whirlwind ist und wir nehmen von dem Whirlwind die Röhren weg und bauen Transistoren ein. Damit können wir die gleiche Architektur halten, aber das ganze Gerät verkleinern. Den Whirlwind haben wir ja gesehen, der wird von IBM entsprechend angepasst und als Kerncomputer des Sage-Netzes, also dieser Luftraumüberwachungstechnologie, eingesetzt, was wiederum IBM groß macht. Und hier ist er am MIT ab 1956 als Experimentalcomputer, um mal diese neuen Bausteine der Transistoren kennenzulernen. Heinz Zemanek in Österreich wird das Mailüfterl bauen als ersten europäischen Transistorcomputer. Mailüfterl in Anspielung auf den Whirlwind, weil er sagt, also einen Wirbelwind kriege ich nicht hin, aber ein Mailüfterl, dafür reicht schon. Das habe ich Ihnen ja mal erzählt. Und das ist so in den 50er Jahren entstehen die Transistortechnologien. Und das Interessante am TX0, auch das hatte ich Ihnen letzte Woche schon mal angedeutet, an diesen PDPs, ist eben diese Hacker-Szene, die sich in den 50er, 60er Jahren um den TX0 vor allem gruppiert. Das war jetzt der erste Personal Computer, den die hatten. Also vorher gab es ja diese riesigen Röhrenmaschinen. Und die gruppieren sich drum und warten halt, dass sie an diesen Rechner kommen, sind völlig unabhängig davon, wer mit ihnen mitmacht, wie alt die sind, ob männlich oder weiblich, aber ich glaube, Frauen gibt es in der Szene kaum. Die nennen sich selber Hacker. Das kommt aus einer anderen Szene, aber so, weil sie versuchen, die Technik auszureizen. Und da ist Hacker noch was Positives in dieser Zeit. Heute sind ja Hacker so die Bösen, die in ihre Kreditkartendaten stehlen wollen. Hacker ist positiv konnotiert in dieser Zeit, weil sie einfach versuchen, das System so weit auszureizen, um rauszufinden, was man damit machen kann. So, hier sehen Sie Peter Deutsch, Richard Greenblatt und Bill Gosper, das sind so berühmte Namen, die an dem TIX so gearbeitet haben. Es gibt ein ganz tolles Buch von Stephen Levy, Hackers, Heroes of the Computer Revolution, was immer noch lesenswert ist, wurde in den 80er Jahren geschrieben und zeigt auch, welche Einflüsse diese Menschen hatten, weil sie einfach, also das sind die, die die Homecomputer entwickeln werden, weil sie sagen, es muss doch auch kleiner und einfacher gehen. Die schreiben neue Algorithmen, die haben eben auch diese ersten Computerspiele geschrieben an den Nachfolgemodellen. Die gucken, was man mit den Maschinen machen kann und was man damit nicht machen kann. Und die formulieren die sogenannte Hacker-Ethik, also Stephen Levy formuliert die, aber die leben die so in solchen, mit solchen Dingen. Access to computers should be unlimited and total. Jeder sollte an einen Computer kommen, und zwar so oft und so lange er will. Also Informationstechnik sollte zur Verfügung stehen. Always yield to the hands-on imperative. Also man lernt die Technik nur, indem man es macht. Also lest keine Handbücher, sondern probiert es einfach aus. Und das ist sowas, wenn Sie an Ihren Informatikunterricht denken oder an Ihren Umgang mit Informationstechnik, so dieses, kann ich was kaputt machen oder es ist alles so kompliziert, das steht dem halt entgegen, sagen wir, probieren es einfach aus. Es muss keinen Sinn machen, aber es sollte halt irgendwie zu was führen. All information should be free. Informationen, insbesondere Informationen darüber, wie Computer funktionieren, sollte frei verfügbar sein. Die Handbücher, aber auch wie die Algorithmen aussehen, was man mit den Computern machen kann, was es für Spezialfunktionen gibt. Diese ganze Open Source und Open Software Community, die kommt aus diesem Geist heraus zu sagen, auch Software ist Information, die sollte auch frei sein. Dir sollte man nicht einfach einen Riegel vormachen und den Leuten dann irgendwie verwehren, da reinzugucken. Das wird dann später übertragen auf Open Culture. Also Musik und Filme sollten frei sein. Das heißt ja nicht, dass sie kostenlos sein müssen, aber man sollte sie nicht in irgendwelche Kryptoschalen packen, wo man sie dann hinterher nicht mehr auslesen kann, sondern man sollte einen angemessenen Preis verlangen, aber danach sollte das frei zur Verfügung stehen. Mistrust Authority, promote decentralization. Das richtet sich direkt gegen die Rechenzentren, die den Zugang zu den Computern kontrollieren, aber lässt sich auch erweitern. Diese Idee, es gibt ein Zentrum, was den Zugang zu Informationen kontrolliert, dem ist zu misstrauen. Und man muss möglichst viele verteilte Zentren aufbauen oder Dezentralisierung. Hackers should be judged by their hacking und dann nicht bogus criteria as race, gender, age etc. Religion, also das war eine Community, die völlig liberal gegenüber weltanschaulichen oder anderen Einschränkungen war. Es ging nur darum, wer konnte was. Und wer mehr kann, der sitzt halt irgendwie zentraler, der hat auch mehr Zugang zu den Ressourcen, der hilft aber auch den anderen. All information should be free. Und der Status der Hacker ist rein meritokratisch, also nach Verdienst und Kompetenz und nicht nach Streifen auf der Schulter wie beim Militär oder irgendwelche Titel, die man sich irgendwo erworben hat. Ganz egal, was sie an Titel haben, wenn sie es nicht können, können sie es halt nicht. You can create art and beauty on a computer. Auch das ist heute selbstverständlich, dass wir irgendwie Computer für Kunst nutzen. In den 50ern und 60ern war es das keineswegs, weil Computer vor allem Number Cruncher waren, die haben Zahlen verarbeitet. Und Computers can change your life for the better. Sie können mit Computer ihr Leben besser machen. Für Sie auch so, ja, ohne Computer könnte ich mir gar nicht vorstellen. Wir leben aber in einer Zeit, in der man vielleicht mal 2 Stunden an diese Rechner kommt als Privatperson in dieser Szene und keineswegs Computer in jedem Haushalt hatte. Und das ist eine Vision, die sich dort formuliert, die dann auch dazu führt, dass geguckt wird, wie können Sie das eigentlich machen, die Computer? Wie machen die das Leben eigentlich besser? Und da entstehen dann verschiedene Projekte. Eines davon ist die TX2. Also der Transistorized Experimental Computer 2 von 1958, was eine Fortsetzung des TX0, des TIXO sein wird, aber so als etwas verfügbarer Rechner. Sie sehen hier schon den innovativen Einsatz im Vorzimmer, im Sekretariat. Also Sie können da jetzt tippen, Texte abtippen und das dann über einen Kettendrucker wieder ausgeben. Und das war so der Traum der Büromaschine Ende der 50er und nicht etwa der Maschine im großen gekühlten Rechenzentrum, sondern Personal Computing fängt hier an. Aus dem TIXO, aus der Whirlwind. Nicht? Also das ist immer noch die Whirlwind, die da drin steckt, aber in kleiner und kompakter. Und 58 wird Jack Kilby den integrierten Schaltkreis erfinden. Der ist nicht Praktikant, dann glaube ich im ersten Jahr bei Texas Instruments und darf keine Sommerferien nehmen, weil er halt noch in der Probezeit ist und hat dadurch das ganze Labor zur Verfügung. Ja, das sind alle in Urlaub. Und dann fängt er an, sich zu überlegen, wie kann man eigentlich diese Schaltkreise kleiner machen? Die sind immer noch zu groß. Also wie kann man verschiedene elektronische Bauteile, und so viele gibt es ja gar nicht, Kondensatoren, Widerstände, Transistoren im Wesentlichen, Dioden, mal eine Spule, wie kann man das eigentlich kleiner bauen? Dem Strom ist es egal, ob er durch so einen dicken Widerstand fließt oder durch einen dünnen. Und auch der Transistor muss nicht so groß sein. Das ist eher Fertigungstechnik geschuldet und nicht so sehr den elektrischen Notwendigkeiten. Und der bastelt halt, hier sehen Sie den ersten integrierten Schaltkreis, in dem dann auf wenigen Quadratzentimetern verschiedene Bauteile untergebracht werden. Das wird patentiert, es wird bewiesen, es funktioniert. Man kann damit elektronische Schaltungen bauen und danach ist kein Halten mehr. Wie viele Bauteile, das gilt bis heute, wie viele Bauteile kriege ich auf einem Quadratzoll unter? Inzwischen sind wir ja bei Milliarden von Transistoren, aber das fängt hier an, vor nunmehr fast 60 Jahren, dass die Schaltkreise kleiner werden und damit ist dann sowas möglich wie Taschenrechner, was er hier in der Hand hält. Also hier ist der alte Jack Kilby. Das hat er ermöglicht, dass man hinterher einen ganzen Computer auf so ein kleines handtaugliches Gerät bringen kann, weil die gesamten Bauteile in diesen Schaltkreis passen. Ich zeige Ihnen dann später noch so ein bisschen die Entwicklung der der Integration ist dann Anfang der 70er Jahre, als es dann wirklich kommerziell auch nutzbar wird. Das ist wie mit dem Transistor, der ging ja 10 Jahre vorher, wurde der erforscht. Es dauerte aber so 10 Jahre, bis die Transistorcomputer losgingen mit den Schaltkreisen, geht das dann ab Mitte der 60er als industrielle Verwertung los. So, und Sie haben hier der TX2, die Entwickler machen sich selbstständig Ende der 50er und gründen die Firma DEC, Digital Equipment Corporation, und bringen den Programmed Data Processor raus. Es nutzt immer noch keiner das Wort Computer, weil das zu sehr immer noch von dieser Univac-Zeit herkommt. Und Computer ist ein Markenname und nicht so sehr ein generischer Oberbegriff für Rechenmaschinen. Also haben wir hier den programmierbaren Datenverarbeiter, Programmed Data Processor, der prototypisch ab 59 entsteht aus dem Whirlwind, wenn Sie so wollen, weil auch hier die Architektur, also Architektur heißt, welche Bauteile sind wo, wie arbeitet Rechenwerk und Speicherwerk zusammen. Das wird aus dem TX2 übernommen und nochmal etwas mit besserer Verpackung und so vorgesehen wird und dann vermarktet von DEC, die ab 1960 sich dann gründen und diese Computer hervorbringen. Die habe ich Ihnen ja schon gezeigt, die PDP-1 ist dann die, an der Space War entstehen wird und verschiedenes andere. Ab der PDP Nummer 5 tragen Sie dann die Bezeichnung Minicomputer. Also hier ist die Geburtsstunde der Minicomputer. Aus heutiger Sicht sind das immer noch gewaltige Maschinen, aber Sie müssen es ja aus den 50ern und nicht aus den 2000ern sehen, da waren das kompakte Maschinen. Die hatte ich Ihnen ja auch schon vorgestellt. Was geschieht nun an diesen? Also die PDPs haben den großen Vorteil, dadurch, dass sie so klein und auch verhältnismäßig billig sind, verbreiten sie sich schneller. IBM hat die überhaupt nicht im Blick, diese Märkte. IBM richtet sich an große Firmen, an denen werden die großen Maschinen vermietet. Und was die PDPs machen, so eben für Forschungseinrichtungen, Labore, Privatiers haben es jetzt eher nicht, aber Universitäten, sieht IBM nicht und deswegen kann dann ein Markt entstehen, der viel geschmeidiger ist als die großen Märkte und die großen Angebote von IBM. DEC arbeitet auch anders, weil sie aus so einem universitären Milieu kommen und diese Hacker-Community noch in sich tragen. Sie publizieren alles, sie kriegen die kompletten Spezifikationen der PDPs, können sie für nichts kriegen. Das ist auf so billigem Papier gedruckt, Pulp Fiction, wenn Sie so wollen, Pulp Documents, und können Sie bestellen und sagen, ich hätte gerne das Bussystem beschrieben oder die Speicherarchitektur, und das können Sie dann auch erweitern. DEC ermutigt seine Kunden, die Architektur zu ändern und sagen, hey, wenn euch was Gutes einfällt, sagt uns das Bescheid, wir übernehmen das dann beim nächsten Mal. Also das ist so ein ganz anderes Verhältnis als IBM, die sagen, rührt unsere Computer nicht an, ja, ihr zahlt Miete, wir kümmern uns um den Rest, sagt DEC, ihr kauft unsere Computer und wenn ihr was Gutes macht, dann teilen wir das und beim nächsten Mal kriegt ihr einen besseren Computer. Und da macht die Community auch mit. Das ist so eine halbe Form von Open Hardware. Open Hardware kann ja nicht klappen, weil Hardware immer Geld kostet, weil da irgendwie Atome verschoben werden. Aber man kann die Schaltpläne und alles zur Verfügung stehende Material, Information should be free, das kann man offenlegen und versuchen, das in die Architektur zu integrieren. Was entsteht an solchen Maschinen, zum Beispiel 56, also ab 55 und ab 56 geht es dann in die ersten Prototypen, Timesharing. Timesharing ist eine unglaublich wichtige Technologie, um die Ressource, und das ist eine knappe Ressource, Computer optimal auszunutzen. Was hatten wir bis dahin? Bis dahin hatten wir diese großen monolithischen Maschinen, die verwaltet wurden quasi religiös von den Rechenzentrumsmitarbeitern und sie mussten bittstellig werden und sagen, ich hätte hier ein Programm, das habe ich die letzten 2 Tage auf Lochkarten gestanzt, lass das bitte durchlaufen. Dann wird das in so eine Warteschlange eingelistet und wenn Sie dran sind, Ihr Programm, wird es durchgerechnet und die Aufgabe können Sie am nächsten Morgen gedruckt abholen. So, und dann heißt es Fehler in Zeile 2. Dann können Sie in der nächsten Nacht wiederkommen und wieder neue Lochkarten. Ich habe hier mal die Zeile 2 Lochkarte ausgetauscht. Bitte nochmal durchlaufen lassen. Ein Computer kann ja immer nur einen Befehl pro Einheit, also pro Zeit, kann er immer nur einen Befehl durchrechnen. Und man kann diese Befehle hintereinander anordnen, sogenanntes Batch Processing. Und eins nach dem anderen wird dann abgearbeitet. Jetzt werden die Computer schneller. Nichts ist aber teurer als ein Computer, der nichts zu tun hat. Der kostet immer noch Strom, der muss irgendwie angeschaltet sein. Es gibt Personal, was sich darum kümmert, dass die Klimaanlage läuft. Also will man Computer möglichst permanent auslasten. Und da die Computer aber schneller werden, aber nicht mehr Leute mit ihren Lochkarten ankommen, also nicht genügend, überlegten sich halt Bob Beamer und John McCarthy in den 50er Jahren, was könnten die anderes machen, um auch den Zugang zu erhöhen. Und sie entwickeln halt dieses Timesharing. Timesharing ist die Technik, die ihnen das Gefühl gibt, der Computer gehört nur ihnen, aber mehreren Menschen das gibt. Indem sie jedem Benutzer eine Sekunde zuweisen oder sagen wir mal eine Zehntelsekunde. Sie haben 10 Benutzer, jeder kriegt eine Zehntelsekunde, dann wird umgeschaltet, dann kriegt der nächste eine Zehntelsekunde. Da Menschen aber unglaublich langsam sind in der Informationsverarbeitung, merken die das gar nicht, weil bis sie da die nächste Taste drücken, sind sie ja schon wieder dran. Oder man gibt ihnen nicht eine Zehntel, sondern eine Hundertstelsekunde. Da sind sie 10-mal pro Sekunde dran und dann ist wieder der nächste dran und alle Hundertstelsekunden switcht das dann und sie kriegen dann wieder einen gewissen Abschnitt. So, und das Umschalten kostet auch Zeit, aber es ist vernachlässigbar. Und jetzt entstehen das, was man heute Betriebssysteme nennt. Es gibt ein zusätzliches Programm, was Ressourcen schluckt, was aber die Ressourcen des Computers verwaltet und es den entsprechenden Prozessen zuordnet. Und das ist furchtbar wichtig, weil sie jetzt mehrere Programme gleichzeitig ausführen können, also gleichzeitig, oder mehrere Benutzer an einen Rechner lassen können und diese Terminals entstehen. Hier sehen Sie mal ein Diagramm, wie Sie sich das vorgestellt haben, 61. Es gibt das Compatible Timesharing System auf einer IBM und auf der PDP-1. Also auch hier ist die wieder ganz vorne dabei, weil es so eine experimentelle Maschine ist, wird das einfach mal ausprobiert. Und das führt in unglaublich, also Timesharing führt dann zu ganz großen, Entwicklungen, auch Betriebssystemen. Aber wo kommt's her, Timesharing? Die haben wir schon mal kennengelernt, nämlich beim Sage-Projekt. Das Sage-Projekt, dieses Luftraumüberwachungsprojekt, hatte diesen zentralen Riesencomputer, an den verschiedene Ingenieure oder Mitarbeiter saßen, die in Echtzeit die Daten auswerteten. Das ging in den 50ern, und weil einfach genügend Geld da war. Also diese Rechner waren unglaublich teuer, aber Geld spielt im Militär keine Rolle. Und jetzt kommen die, die da mitgearbeitet haben im Sage-Projekt, und das waren fast alle Entwickler in der Zeit, weil dort extra Entwickler ausgebildet wurden, die nach Fertigstellung arbeitslos oder woanders hingingen. Und die Ideen nahmen die mit und sagen, hey, das mit dem Timesharing, das war ganz schön clever. Also, dass da mehrere Operateure an diesem Rechner arbeiten konnten in Echtzeit, das wollen wir auch auf anderen Ressourcen. Und das werden Sie in der Technikgeschichte häufig finden, dass Ideen von einem Bereich in den anderen übertragen werden, weil die Technik es plötzlich hergibt. Plötzlich haben wir Transistorcomputer und nicht mehr die Röhrencomputer. Plötzlich kann sich Timesharing auch eine Uni leisten und sagen, okay, ein Kurs darf jetzt diese PDP nutzen. Wir haben 10 Terminals, die sich teilen. So, das entsteht an der PDP-1. Was auch an der PDP-1 entsteht, ist Sketchpad. Von Ivan Sutherland, das ist eine Doktorarbeit, der sich überlegt, wir haben ja jetzt so Echtzeitausgaben, die PDP-1 konnte das, weil sie aus der Whirlwind kommt und die das auch konnte. Und dann überlegt er sich in seiner Doktorarbeit, okay, wie wäre es denn, wenn ich sowas, ich habe diesen Lichtgriffel, den ja das Sage-Projekt auch nutzt, was kann ich damit noch machen? Zum Beispiel Zeichnungen. Und was hier entsteht, ist nichts weniger als die grafische Ausgabe von Daten und nicht mehr gedruckte Ausgabe oder in Form von Lochkarten. Das, was Sage in Ansätzen auch schon konnte, entsteht hier. Es entsteht sowas wie CAD, also Computer Aided Design, womit dann später Autos, Motoren, Häuser, alles entworfen wird. Es entstehen GUIs, grafische Benutzeroberflächen, Graphical User Interfaces. Das braucht ja ein grafisches Feedback. HCI, Human Computer Interaction, weil sie mit einem Computer interagieren und nicht sagen, hier sind meine Lochkarten, komm morgen wieder, sondern hey Computer, ich habe eine Eingabe, reagiere darauf, braucht man jetzt auch die Frage, okay, was gibt es eigentlich für Eingabeschnittstellen? Human Computer Interface, GUI, CAD und objektorientiertes Programmieren, was Sie jetzt hier in Unity lernen, wenn Sie Unity lernen oder wenn Sie Java lernen, weil Ivan Sutherland sagt, okay, ich habe hier sogenannte Prefabs, also er nannte es nicht Prefabs, ich habe hier so Vorlagen, ein Haus oder eine Tür oder einen Gang und das kann ich kopieren. Und das kann ich so oft kopieren, wie ich will. Ich habe ja die Vorlage. Und das führt dann zu Ideen, hey, das könnte man auch mit Software machen und führt dann letztlich in die objektorientierten Programmierparadigmen, die in den 70ern und den 60ern und 70ern entwickelt werden und das heute Stand der Technik ist. Auch das, wo entsteht es? Am TX2. Also ein stark umgebauter TX2 am MIT, der danach auch wieder nach der Doktorarbeit zurückgebaut wurde. Der steht am Anfang von so vielen Technologien und all das ist so der Grund, warum der Whirlwind als Computer so wirkmächtig wurde. Und deswegen auch Konrad Zuses, Rechner aus Deutschland, leider, also diese Wirkmacht, der hätte auch viel haben können, weil er in vielen Technologien schon vorher auf Ideen gekommen ist. Aber Technologie verbreitet sich nicht immer nach dem, das Beste und Frühste gewinnt, sondern es braucht andere Umstände, insbesondere so eine Infrastruktur, in der sich das entwickeln kann. Universitäres Umfeld, Hacker-Community, Information should be free, dass das auch weitergereicht wird und woanders neue Ideen auslöst. Wenn man das dokumentiert, abschließt und vermietet, dann ist man von seinen eigenen Entwicklern abhängig. Aber jetzt kommt jemand aus einer ganz anderen Richtung und guckt mal, was man mit diesen Technologien anfangen kann. Und wo wir bei der anderen Richtung sind, IBM und die sieben Zwerge, so wurden sie liebevoll genannt, weil es sieben Konkurrenzfirmen gab, die Computertechnik anboten, aber die zusammen 15% Marktanteil hatten. So ein bisschen jetzt wie Google. Google und die anderen Suchmaschinen. Und irgendwann war das Microsoft in den 90ern, Microsoft und die anderen Betriebssystemhersteller. Und so war es mit IBM auch. IBM war Marktführer im 20. Jahrhundert, was Computertechnik angeht. Also wenn das 20. Jahrhundert, wenn wir es so 1989 enden lassen, das 20. Jahrhundert, passt das eigentlich ganz gut. Angefangen haben sie mit den Rechenmaschinen und so Tischrechnern und jetzt sind sie durch das Sage-Projekt so groß geworden, dass sie die anderen alle an die Wand fahren können. Insbesondere auch, weil sie die Vertriebsstrukturen hatten und einfach einen riesigen Kundenkatalog. Also es gab so Burroughs, CDC, General Electric, Honeywell, NCR, RCA, Univac, Remington Rand. Ein paar haben wir schon getroffen. General Electric ist eigentlich, die machen Strom, aber versuchen eben auch mal, ob sie mit Computern was anfangen. Sie sehen hier eine CDC, also die sah so nett aus, so humanoid als Rechner von 1964. Manche dieser Firmen, also der Produkte, die werden wir dann noch treffen, dann haben sie es zumindest mal gehört. Univac ist uns schon begegnet in den 50ern, aus der ENIAC kommend und dann nach 2 Jahren von Remington Rand aufgekauft, weil die Ingenieure sich nicht gut als in der Vermarktung taten. Und andere haben sich dann bald zurückgezogen. Also IBM hat die nicht übernommen, aber die gingen entweder pleite oder wurden aufgekauft und konvertierten uns. So dass also in den 60ern, das war schon ein Problem für IBM, weil es dann irgendwann zu so einem Monopol-Kartellverfahren kommt, weil IBM die anderen einfach nicht hochkommen ließ. Aber da ging es ihnen noch gut. Was sie 64 rausbrachten, war das größte zivile Softwareprojekt, was jemals gestartet wurde, nämlich das System 360 von IBM. Hier sehen Sie es in so, heute sieht es total retrofuturistisch aus, aber das war halt der Stand damals. Ist alles so mit, jetzt sogar mit Farben, also Sie hatten auch Designer dabei. Das System 360 hatte den Anspruch, 360 Grad alles abzudecken, was an Computeranwendungen erforderlich ist für eine Firma. Also gerade für die Großen. Es wird technisches Rechnen für Simulationen oder für das Berechnen von irgendwelchen Motorplangrößen. Das wird und auch kommerzielle Datenverarbeitung passt darunter. Also Sie können Ihre Forschung- und Entwicklungsabteilung als Firma über das System 360 abwickeln, aber auch die kommerzielle Datenverarbeitung, Personal, Buchhaltung, Budgetplanung, das kann man alles dort unterbringen, weil es sehr viele spezialisierte Maschinen gab, aber vor allem auch die Software. Und IBM, also es ist ein Drama, dieses Softwareprojekt sich anzuschauen. Jeff Brooks hat dann ein Buch geschrieben und sagte, hey, ich hatte das Glück, das größte Softwareprojekt der Welt in den Sand setzen zu dürfen, aber es war genug Geld da, um noch ein zweites aufzusetzen, und berichtet damals von allen Fehlern, die sie gemacht haben bei diesem System 360, die wiederum prägend werden für die Softwaretechnik, wie man heute Softwareprojekte plant, damit sie nicht in den Sand gesetzt werden. Das kann man sich alles noch durchlesen, aber das System selber war massiv fehlerhaft in vielen, aber IBM war Monopolist und man musste schlucken, was man bekam. Und es sah natürlich auch toll aus und damit ist IBM unschlagbar. Unschlagbar bis auf ein kleines Dorf, nämlich DEC. Diese Firma mit den PDPs, die unterhalb dieses Radars, also diesen Scope hatte die nicht. Und die entwickeln diese kleinen Computer bis hin dann, entwickeln sich aus diesen DEC-Geräten die Homecomputer und Personal Computer. Daran hat IBM nie gedacht, dass Einzelpersonen gerne Computer hätten. Die hatten immer die Büroanwendung im Kopf, wo die Leute von 9 to 5 arbeiteten und dann halt wichtige Dinge machen. Aber das Einzelpersonen, was wollen die mit einem Computer? Also die haben keine Forschung, die haben keine Entwicklung, die haben keinen irgendwie Handels, aufkommen, wo sie Daten verarbeiten müssen. Welchen Grund hätte ein Einzelmensch, sich mit Computern zu beschäftigen? Als sie das dann merkten, Ende der 70er war es fast zu spät, dann haben sie es ja nochmal mit dem PC raufgeholt. Aber IBM war klar ausgerichtet an Firmen und Rechenzentren. Und das ist ganz nett, das ist jetzt so eine Zwischenfolie, so ein bisschen ahistorisch. Rechenzentren waren lange Zeit organisiert wie griechische Tempel. Also griechische Tempel, die halt im Innersten dann so die Kultstätte hatten, so den Prozessorkern, der ihnen den Weg in die höhere Welt ebnete. Da aber das so eine hochkomplexe Angelegenheit war, hatten nur ganz wenige ausgewählte Priester Zugang dazu. Und alle anderen konnten sich so in den Vorhallen rumdrücken, so in diesen Säulengängen oder vielleicht auch mal eine Ebene weiterkommen und dann mit den Priestern reden, niemals aber mit der Gottheit. Und so waren Rechenzentren bis vor 5 oder 10 Jahren organisiert, auch in Unis. Der Geist weht heute noch durch unser Rechenzentrum, aber die haben sich ja jetzt auch umbenannt, heißt ja nicht mehr Rechenzentrum, sondern IT-Service-Zentrum, und der ganze Service-Gedanke wird inzwischen viel stärker zumindest vom Management auch propagiert. Und da muss ich sagen, unser IT-Service-Zentrum macht das auch sehr gut, also nichts Böses. Aber von der Vergangenheit her war das lange Zeit, das gibt es heute immer noch, es gibt dann doch diese Luftschleuse, wo sie kommen nicht zum Rechner. Sie können vielleicht mal eine Führung beantragen, aber wenn Sie sagen, zeigen Sie mir mal den Server oder Ihre Großanwender, damit die Ingenieure rechnen, das sind einfach mehrfach verschlossene Türen, zu der nicht mal die Mitarbeiter des IT-Service-Zentrums unbegrenzt Zugang haben, weil da dahinter ist halt der Weg und da steckt die zentrale Ressource. So, diese Rechenzentren wurden entsprechend organisiert, also als sie noch wirklich Zentren waren und autokratisch, dass sie zum Beispiel Listen führten, welche Benutzer würdig waren, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen und welche nicht. Und wenn sie sich blöd anstellten, dann haben sie halt keinen Support bekommen. Oder dann hieß es, ja, ihr Programm können wir erst nächste Woche ausgeben, gehen Sie weg, ausführen, ohne dass sie da Einblick haben. So, und die Rechenzentren machten den Benutzern lange Zeit klar, du willst was von uns, wir brauchen dich aber nicht. Wir wären mit unserer Technik sehr zufrieden, wenn wir keine Benutzer hätten, die stören sowieso nur. Und so ein bisschen diesen Geist haben Informatiker bis heute, weil das diese Hacker-Hierarchie ziemlich deutlich macht, ich kann mit den Maschinen umgehen, du nicht, also bist du der Bittsteller und ich bin der, der dir den Zugang leistet. Und Programmieren ist so eine Form des Dienstes an der Maschine, so wie eben dieser Gottesdienst ist in den Tempeln. Also die Ähnlichkeit ist auch architektonisch, kann man das sehen, durch diese verschiedenen Zonen bis hin zu der Säulenarchitektur der Großrechner. Das ist ganz überraschend. Das Rechenzentrum bis heute so ein bisschen, also es gibt die ja immer noch, diese Zentren, so Googles Kern oder wichtige Cloud-Services oder zentrale Knotenpunkte im Internet, die werden immer noch so bewacht. Nur in den Großeinrichtungen wie Universitäten, die sind derartig dezentralisiert, weil viele sagen, was brauche ich ein Rechenzentrum? Ich habe einen Pool, ich habe meinen eigenen Cluster, da brauche ich die Technik nicht, sodass sie sich dann irgendwann halt, entweder werden sie obsolet geworden oder sie bieten Dienste an und öffnen sich dem Kunden gegenüber. Aber das hängt so ein bisschen davon ab, mit wem sie es zu tun haben. Rechenzentren heute sind stärker bewacht als noch vor 50 Jahren, weil dort viel sensiblere Daten auch gelagert werden oder viel sensiblere Infrastrukturen von abhängen. Apropos sensible Infrastruktur, 1969, also so in diesem Zeitraum, entsteht aus eben dieser Wahrnehmung, hey, wir haben tolle Computer, die spezialisiert sind, aber nicht alle können darauf zugreifen, der Versuch, die Ressource Computer über Telefonleitungen verfügbar zu machen. Also hier beginnt, ist eigentlich so aus einem militärischen Kontext, aber es ging gar nicht um Militärforschung, sondern es ging darum, Sie erinnern sich, Sputnik. Der Sputnik-Schock löst ein Investitionsbemühen in der Grundlagenforschung aus, viel Militärforschung. Auch die NASA wird gegründet als Versuch, dieses russische Weltraumprogramm zu toppen. Und in einem dieser ARPA, der Advanced Research Project Agency, kommen die Forscher, die beim SAGE-Projekt mitgemacht haben, insbesondere John Licklider, und die überlegen sich, wie kann man eigentlich die Ressource Mensch, also die Forscher, die wir haben, als auch die Ressource Computer vernetzen. So, und die bauen, also hier mit Hilfe von Bolt, Beranek und Newman, also der Firma, bauen sie kleine Computer, die untereinander verbunden sind, das sind diese Kreise, und die hängen an größeren Computern, wie hier eine IBM 360 oder eine Sigma 7 Maschine oder eine PDP 10, also an verschiedenen Computern, die miteinander niemals reden könnten, aber jede dieser Maschine kann mit der kleinen, mit diesem kleinen Kreis reden, die heißen IMPs, und die sind untereinander vernetzt. Und hier entsteht nichts anderes als das erste zivile Computernetz. Man hatte ja schon das militärische, das SAGE-Netz, aber das ARPANET, was eben von dieser ARPA finanziert ist, verbindet verschiedene Forschungseinrichtungen in Amerika miteinander über diese Interface Message Processors, diese IMPs. Das wird der Nukleus des Internet, was hier 1969 entsteht und sofort natürlich Visionen noch und nöcher auslöst. Also, ich hatte Ihnen ja, glaube ich, schon mal den Albert Robidat gezeigt, der schon im 19. Jahrhundert sich das 20. vorstellt, zum Beispiel, wie dann Frauen an so einem Bildschirm, den es ja dann geben wird, man kannte ja so schon Projektoren so, aber an einem Bildschirm sitzt und mit einem Händler redet. Unglaublich, aber wahr. Das kam natürlich, als wir dann sowas wie ein Netz hatten, kam es natürlich auch gleich wieder.
Jetzt zeige ich Ihnen mal das frühe, die frühe Vision des
Commerce. Also das war alles Prototypen, so kleine Computer gab es überhaupt nicht. Aber das war halt die Hoffnung, in ein paar Jahren. Ja, Privacy und so. Sie darf einkaufen und sich um die Kinder kümmern. Das war 69, das war eine Science Fiction. Ein lokales Netz im Haus. Also, gab es auch nicht, also Drucker waren also für Privatiers undenkbar, alles undenkbar. Also eben nicht undenkbar, aber man wusste nicht, wie man das hinkriegen soll. Der Laserdrucker wurde erst 5 Jahre später erfunden. Können Sie sich das vorstellen? Man schreibt eine Nachricht, das kriegt jemand anders sofort. Sie machen das ja gerade. Aber, ja. Da sieht man auch die Telefonleitung. Denn das war natürlich, also das ARPANET, das kam ja nicht von... Ups, ich muss gerade mal stoppen. Internet 96. Dieses ARPANET, das hat sich ja nicht so sofort entwickelt. Das war lange Zeit in der Diskussion, ob das überhaupt möglich ist mit Computern und mit Digitalrechnern überhaupt. Also es kam, als es dann 69 zum ersten Mal in den Start ging, hat es eine bewegte Geschichte hinter sich. Und Vision gab es schon, was man mit so vernetzten Computern alles anstellen kann, wenn sie dann erstmal da wären. 71 entsteht von Ray Tomlinson die E-Mail, also was da in 69 noch Vision war. Sie schreiben einen Text, ein anderer kann ihn sofort lesen. Das ging übers ARPANET natürlich schon, aber sowas Einfaches wie eine E-Mail, das gab es noch nicht. Was man machen konnte, war zum Beispiel eine Datei von einem Rechner auf den anderen transferieren, das File Transfer Protocol, FTP, was da am Anfang entwickelt wurde. Und da konnten sie halt auch Textdateien irgendwo hinschieben und dann konnte der andere das lesen. Und Ray Tomlinson sagte sich, Moment, wenn ich eine Datei verschiebe, dann kann ich ja so eine Nachricht verschicken, dass eine neue Datei angekommen ist. So ein bisschen, was Union Pacific sagte, als das Telefon ihnen vorgestellt wurde, ja, jetzt könnten wir endlich ankündigen, dass gleich ein Telegramm kommt. Und so entwickelte er die E-Mail mit dem Satz, ja, das kann ich ankündigen, dass gleich eine Datei kommt. Und was die Leute natürlich sofort machten, wie schon die Telegrafen im 19. Jahrhundert, na, die schrieben sich halt E-Mails. Also sie schrieben halt nicht, da ist eine Datei, sondern hey, kommst du mit grillen oder treffen uns beim Super Bowl. So, und das hat Ray Tomlinson so nicht vorhergesehen, aber er hat die @-Schreibweise eingeführt, also dieses @-Zeichen, was es schon auch früher gab, weil es also ein kaufmännisches Zeichen war, hat er so als Adress Also der und der Name, der und der Adresse. Das hat er eingeführt, Tomlinson. Ich glaube, der ist gerade Anfang des Jahres, ist er gerade verstorben. Und damit die erste E-Mail ins Leben geholt. Die hat er irgendwie QWERTY genannt, weil er nicht wusste, dass das so ein wichtiges Medium ist, schrieb er hinterher. Deswegen hat er so was Banales als erste E-Mail der Welt. Sonst hätte er es gewusst, wie wichtig das ist, hätte er auch irgendein Bibelzitat gebracht, hat er gesagt. Aber gut, das war halt QWERTY, war die erste E-Mail. Das passt so ein bisschen zu dem Ingenieurdenken. Und das entsteht an der PDP-11. Also es bleibt dabei, dass diese kleinen Rechner mehr Einfluss haben als die großen, in denen halt IBM den Rhythmus vorgibt und hier geben ganz viele Leute den Rhythmus vor. Also das ist so die Computertechnologie, die uns jetzt die nächsten Sitzungen auch begleiten wird, weil die in den 60er Jahren im Prinzip prototypisch entwickelt und in den 70ern dann wirklich auch zur Produktreife gebracht wird. Und hier jetzt noch in so einer Szene bleibt, wie bei den Telegrafen, wer halt E-Mail lesen kann, das sind die, die Zugang zum ARPANET haben, das sind nicht so viele im Ende der 60er Jahre, aber das wird sich dann rapide, werden die Zahlen hochgehen. Noch zwei andere medientechnische Entwicklungen in dieser Zeit ist das Farbfernsehen, aber ich habe jetzt so die Geschichte der audiovisuellen Medien ein bisschen rausgelassen, aber gerade für Computerspiele ist das natürlich enorm wichtig, das Farbfernsehen, was mit NTSC in den USA losgeht, 1954 schon, und dann PAL ab 1967 in der BRD. Und die Franzosen wieder, die natürlich diese, also den Standards der anderen, das geht nicht, die entwickeln ihren eigenen, ganz ähnlichen SECAM, der Farbinformationen in diesen Quecksilberröhren zwischenspeichert, und PAL läuft über Phase Alternate Lining, das läuft über raffinierte Phasenverschiebung des Signals. PAL ist die beste Technik, also die ist die robusteste Technik von allen, aber was die, als Deutschland noch geteilt war, die DDR übernimmt, das französische Format, damit die DDR-Bürger nicht das deutsche Farbfernsehen empfangen können. Also das Helligkeitssignal bleibt, aber dass zumindest das DDR-Fernsehen einen eigenen Standard hat und das Westfernsehen nur schwarz-weiß empfangen wird. Adaptiert die DDR SECAM und damit der ganze Ostblock. Also es geht, deswegen ist die ehemalige Sowjetunion unter SECAM-Einfluss. Inzwischen ist das alles egal, weil alles digital ist. Aber das kann man so erklären, und dann sieht man die Kolonialgeschichte. Wo war Frankreich eigentlich in Afrika aktiv? Das können Sie daran sehen, und das ist interessant, oder wo war Amerika aktiv und hat irgendwie sich verbreiten können? So Vietnam und so. Das ist, oder in Japan. Also da kann man so ein bisschen sehen an dieser Karte, wie Technologiegeschichte auch politische Geschichte ist. Und solche Standards sich dann verblüffend lange halten, weil natürlich die gesamte Infrastruktur, dann werden SECAM-Sendegeräte, also in SECAM wird gesendet, dann die Empfangsgeräte, die Infrastruktur entsteht, der Zulieferer. Und man kann nicht einfach sagen, okay, jetzt alles PAL. Als die DDR dann eingegliedert wurde, dann wurde das gemacht, dann wurde halt SECAM abgeschafft. Aber es gab ja schon die ganzen Senderstrukturen. Nur wir haben lange Zeit im Analogfernsehen drei verschiedene Farbstandards, die selbstverständlich untereinander nicht kompatibel waren, so dass sie immer nur die anderen in Schwarz-Weiß empfangen können oder das Signal überhaupt nicht dekodieren können. Das wird sich dann ändern mit der Digitaltechnik und digitalen Fernsehern, aber hier entsteht es bis das kurze 20. Jahrhundert dann ins Digitale übergeht, und ich glaube, inzwischen sind die letzten Geräte, die das benötigen, auch, also die Röhrenfernseher werden nicht mehr hergestellt, wir haben oben im GameLab noch ein paar stehen, so aus historischen Gründen, aber es ist so eine Fußnote in der Geschichte. So, und was ebenfalls 63 entwickelt wird, ist die Tonbandkassette. Wir hatten ja die Tonbänder schon lange, seit den 20ern und dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch zivil. Und die Tonbandkassette, die Sie noch kennen, Sie werden die letzte Generation sein, die sich noch an Benjamin Blümchen auf Kassette erinnert, weil wenn Sie es überhaupt tun, doch wahrscheinlich schon, also Sie sind ja nicht die letzte Generation, aber lange wird es nicht mehr halten. So, das entsteht 63, diese im Prinzip das Tonband in einer kleinen, kompakten Form mit den entsprechenden Abspiel- und Aufnahmegeräten. Das ist ja wichtig, dass Sie dann auf so Record drücken, dann können Sie auch aufzeichnen. Und wir plötzlich die Möglichkeit haben, so Audioinformationen zu kopieren im Consumer-Bereich. Das ist gar nicht selbstverständlich. Ich erinnere mich noch, in den 70er Jahren haben wir noch so Tonbänder besprochen, um die dann Verwandten zu schicken. Es gab mal so die Idee, das muss ja alles multimedial sein. Irgendwann kam man dann auf die Kassetten und inzwischen macht es keiner mehr. Sie fangen jetzt wieder an und schicken sich Audio-Chats über WhatsApp oder so. Also dass man auch mit Audio, dass man was filmt kurz und verschickt. Der Wunsch war immer da, aber die Technik nicht. Und Sie haben jetzt die Technik endlich in der Hosentasche. So, das wäre so der technische Rahmen zwischen den Anfang der 60er und den 70er Jahren. Zeitgeschichtlich passiert einiges, was sich dann wiederum kulturell niederschlägt, insbesondere der Vietnamkrieg von 57 bis 75. Hier sehen Sie mal eine B-52, die gerade Bomben abwirft. Das ist ein Engagement der USA im fernen Osten, auch für sie ist es eher der ferne Westen, gegen Russland geht es. Es ist Teil des Kalten Krieges und Indochina oder Vietnam wird stellvertretend für den Kampf gegen die Sowjetunion. Da werden die neuen Waffen ausprobiert und irgendwie kämpfen alle die einen, also die Sowjetunion kämpft den Zugang zum Meer und die USA versucht, militärische Verbündeten davor zu beschützen. So, und das wird ein Krieg sein, den die USA interessanterweise trotz militärisch massiven Einsatz nicht gewinnt. Das ist der erste Krieg, den die USA verlieren. Also sie ziehen ab und lassen halt ein Trümmerfeld zurück und arbeiten das dann anschließend kulturell bis heute auf. Also Vietnam ja nicht mehr, aber das Vietnam-Trauma ist das erste. Und in den 90er Jahren fangen sie dann an in Kuba und im Irak und ja, heutzutage sind sie ja nun also massiv unterwegs in der Welt. Also hier fängt diese Idee an in den 50er Jahren, dass die USA verantwortlich ist für militärische Einsätze in der ganzen Welt. Also es fängt nicht hier an, im Zweiten Weltkrieg hatten sie auch schon, aber so dieses, ihre Waffen werden ausprobiert und sie müssen gegen die Sowjetunion vorgehen. Die Kuba-Krise ist was anderes, wo die Sowjetunion einen Verbündeten in amerikanischer Nähe hat und dort Atomwaffen stationieren will. Und hier sehen Sie mal die Zeit, die es braucht, bis so eine Atomrakete dann in Amerika einschlägt. Das hätte beinahe den Dritten Weltkrieg ausgelöst, hätten die Sowjets darauf bestanden, Atomwaffen in unmittelbarer Nachbarschaft zur USA zu platzieren, dann hätte es vermutlich geknallt. Das wurde dann gerade noch mal abgewehrt. Aber der Kalte Krieg war hier kurz davor, in die heiße Phase zu kommen. Also in Vietnam war er schon heiß. Die Kuba-Krise war vor allem der Kalte Krieg. Aber insgesamt herrschte in dieser Zeit das Bewusstsein in der Bevölkerung. Das können Sie sich heute, nein, Sie können sich was anderes vorstellen, aber kaum vorstellen, dieses, was war klar, jederzeit kann der Atomkrieg ausbrechen. Wir hatten selbstverständlich in der Schule, zwar dann in den 80ern und in den 70ern, Atomschutzbunker mit entsprechenden Übungen, wenn die Russen dann endlich angreifen. Und das war ganz klar, dass die Welt immer so am Rande des atomaren Kollapses stand. Und dieser Kalte Krieg, der sich hier dann in verschiedenen Formen auch hochschaukelt. Als Gegenbewegung, so wie die Romantik eine Gegenbewegung zur Industrialisierung war, gab es dann, also durch eine astronomische Konstellation, dass irgendwie die Sonne jetzt stärker im Sternbild des Wassermanns stand, das Zeitalter des Wassermanns, was dann in den Ende der 60er ausbrach, und die Menschen halt in diese, durch den Summer of Love, auch noch in Woodstock, die Hippie-Kultur hervorbrachte, die stärker naturverbunden war, stärker wissenschaftskritisch, insbesondere auch atomkritisch, und gesagt hat, das geht so nicht weiter, also wir können die Welt nicht mehrfach kaputt machen und Peace and Love, das sei viel wichtiger als alles andere. Und diese Gegenbewegung in den 70er Jahren kulturell enorm wirkmächtig war. Hinzu kam durch die Erfindung der Pille eine sexuelle Revolution, weil die Frauen nicht mehr davon abhängig waren, dass der Partner richtig aufpasst. Und eine Emanzipation auf vielen Gebieten mit unterstützte. Die war ja politisch und sozial unterwegs. Aber da waren auf verschiedenen gesellschaftlichen und kulturellen Ebenen entstanden eine Gegenbewegung, die heute ist, das wäre so eine Karikatur geworden, so also der Hippie, die sich aber, also dann Studentenrevolution, die Universitäten wurden gefegt und wurden gar nicht mehr so feudal, also sie sind immer noch recht feudal, aber also vor den 60er Unruhen, den 68ern, waren das wirklich Herrschaftsgebiete, die halt sehr stark an den Ordinarien ausgerichtet waren. Das wird sich alles ändern. Also das ist gerade die 70er Jahre, ist eine große Zeit in Industrie, westlichen Industriestaaten des kulturellen Umbruchs. Und das kann man eben an solchen Events festmachen. Und Roosevelt hat gewonnen, also da war es ja Kennedy dann, der das übernommen hat, A Man on the Moon vor dem Ende des Jahrzehnts. Also der Sputnik-Schock war überwunden, weil das Wettrennen zum Mond von den Amerikanern gewonnen wurde durch die Mondlandung 69. Und Lunar Rover von 1971, den habe ich hier nur eingepackt, weil es ja auch dieses Spiel gibt. Also hier haben wir wieder technische Entwicklungen, die politisch getriggert waren. Also dass die auf den Mond gingen, hatte ja vor allem einen politischen Hintergrund und der Kalte Krieg. Dadurch werden Technologien erzeugt, die wiederum dann in andere Gebiete abstrahlen. Das war ja bei Sage auch nicht anders. Da ging es ja auch darum, die Luftraumüberwachung erstmal zu perfektionieren, aber wir haben unglaublich viele technische Entwicklungen in diesem Projekt zu verdanken. Und so ist das dann hier auch, dass jetzt Science Fiction wieder stärker irgendwie ins Bewusstsein tritt und die Mondlandung inspiriert einfach Menschen. Also ich glaube, wissenschaftlich hatte die nicht so viel Wert, also im Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln, aber aus kultureller und technischer Sicht war das schon eine starke Nummer, zu wissen, das haben wir geschafft. Menschen können auf dem Mond. Also was ist jetzt noch, was kann uns jetzt noch bremsen? Die Rechentechnik übrigens, die sie brauchen, da gibt es jetzt eine App für. Also was die damals an Rechentechnik hatten, um die zum Mond zu bringen, das können sie nebenbei in ihren Handys alles unterbringen. Also so viel war das nicht im Vergleich zu dem, was heute möglich ist. So, das bringt uns dann zum Kapitel der Kulturgeschichte. Also jetzt haben wir Technik und Zeitgeschichte so ein bisschen was gesehen. Also sehr kursorisch die Zeitgeschichte, aber das ist so, vieles davon werden Sie auch schon mal gehört haben, aber im Prinzip mal so in dem Zusammenhang der Zeit sehen, in der wir uns gerade bewegen. Kulturell, also jetzt kulturell im Sinne der Popkulturgeschichte, fange ich ja gleich mal vorne an. Der Comic Code ab 1954. Der versucht zu regulieren, was darf eigentlich veröffentlicht werden an Comics. Comics waren eine Visualisierung dieser Groschenromane, also vor allem Sex and Crime und Horror und das Fantastische spielt auch eine Rolle. Und Frederick Wertham schrieb Anfang der 50er Jahre The Seduction of the Innocent. Wer sind die Innocent? Die Kinder. Hat eigentlich mal jemand an die Kinder gedacht? Und schrieb halt, was Comics mit den Kindern auslösen. Sie kennen diesen Diskurs, weil das das Gleiche ist, was die Spiele später mit den Kindern machen werden. Und das führt dann aber zu dem Comic Code, in dem bestimmte Ausdrucksformen verboten wurden. Das war in Hollywood auch. In Hollywood gab es auch so einen Code. Was darf eigentlich gezeigt werden dem normalen Zuschauer oder hier dem normalen Leser? Weil klar war, Comics richten sich vor allem an Kinder oder an jung gebliebene Erwachsene, aber es hat mit Literatur eh nichts zu tun und deswegen muss man es entsprechend am besten verbieten. Das ging in Amerika, also hier First Amendment ging das nicht so gut, aber zumindest selbst regulieren. In anderen Ländern war man da ein bisschen flotter und hat dann, habe ich Ihnen ja auch gezeigt, der Schmutz- und Schundgesetz, da wurde dann einfach fleißig zensiert, auch nachträglich, also eine Nachzensur, dass man bestimmte Szenen gar nicht mehr zeigt. Aber der Comic Code hatte einen ganz ähnlichen Einfluss. Bestimmte Narrationen und auch Visualisierungen, Gewalt gegen Frauen, Monster aller Art, wurde dann einfach nicht mehr veröffentlicht. Das verkaufte sich dann nicht mehr. Also das beeinflusst dann schon das Medium Comic ab den 50er Jahren, bis es dann irgendwie ein paar Jahrzehnte später auch wieder verschwindet und Comic sich wieder freier entfaltet, sodass es da weiterhin diese fantastischen Bildwelten gibt. Marvel Superheroes sind hier ab 61, die Fantastic Four, der Spider-Man ab 62, der Hulk auch und die X-Men ab 63 als Gegenentwurf zu den DC-Comics mit Superman und Batman. Und die sind, habe ich Ihnen ja schon erzählt, interessantere Figuren. Also die haben mehr charakterliche Tiefe als Superman je haben wird und eignen sich deswegen heute so gut zum Verfilmen. Aber das hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt. Und die fangen hier an derzeit und sind verhältnismäßig erfolgreich, sprechen aber ein anderes Publikum an als die Superhelden des Konkurrenzverlags. In Japan emanzipiert sich der Manga und der Anime von den Einflüssen des Walt Disney-Konzerns. Also wir haben Geschichten speziell für Kinder, wir haben das Shonen-Magazin mit Geschichten speziell für Jungens. Es gibt dann auch Geschichten eben so in dem Prinzessinnenmilieu, speziell für Mädchen, die hier anfangen, über die 50er Jahre laufen. Die ersten Kampfroboter kommen hier ab 1956, also Bild ab 62. So diese Mechas, die ja so ein Thema sein werden, was nicht nur die Animes und Mangas, sondern auch wieder auch die Computerspiele so beschäftigen wird. Und das wäre so was anderes, die Kulturgeschichte des Roboters, die auch in Japan mit Metropolis anfängt. Also als Visualisierung, als westlichen Film, aber die sich dann sehr schnell selbstständig machen. Und Japan war immer sehr clever darin, Technologieimport zu betreiben. Also sie haben sich dann spezialisiert auf Unterhaltungselektronik, Autos und Computer. In anderen Industriegebieten sind sie also gar nicht so marktführend, aber das haben sie adaptiert und wurden dann sehr schnell durch sehr kluge Arbeitsorganisation und disziplinierte Arbeit weltführend in ihren Industriegebieten. Und diese Robotertechnik fasziniert Japan seit Mitte der 50er Jahre. Und bis heute gilt es, dass viele der Entwicklungen aus Japan kommen und dort auch schneller eingesetzt werden. Roboter in der Altenpflege zum Beispiel. Hier wird ja noch diskutiert, ob man das Menschen zumuten kann, mit Maschinen zu interagieren. Dort gibt es ganze Altenheime, die im Wesentlichen von Robotern geführt werden, also die Pflege übernehmen und dann von Menschen, die darauf aufpassen. Und mal gucken, wie es funktioniert. Also wenn es sich durchsetzt, wird das auch in Europa und in Amerika sicherlich ein Modell werden. Der Trickfilm entwickelt sich sowohl in Japan, The Little Princess and the Eight-Headed Dragon, mit Folklore-Themen. Also da werden klassische Themen aufgegriffen und im Zeichentrickfilm übersetzt. Disney ganz ähnlich, The Sword in the Stone, die alte Artus-Sage wird aufgegriffen und übersetzt, also nicht nur Märchen, sondern auch Sagen und Mythen. Das ist einfach eine Form der kulturellen Remediatisierung. Man nimmt bekannte Geschichten und packt dann auch so lustige Nebenfiguren, wie irgendwelche Eichhörnchen und entsprechende Tiere rein, diesen ursympathischen Merlin mit seiner Eule und so. Also das wird da reingepackt und dann kinder- und familientauglich aufbereitet, aber der Sagenschatz selber, der wird einfach ins nächste Jahrhundert übersetzt. Und die Artus-Sage wird ja, glaube ich, alle 10 Jahre neu verfilmt und dann kulturell immer so an ihre Zeit angepasst. Ähnlich Asterix, also in Europa wäre das vielleicht so der international wirkmächtigste Comic, kommt aus Frankreich, ist auch kein Zufall, weil in Frankreich bis heute Comics als Kulturgut angenommen wird und die überhaupt nie dieses Problem hatten, dass Comics so wahrgenommen wurden als Unterhaltung für Kinder, wie das in Deutschland der Fall war, sodass es in Frankreich viel früher auch Ausbildungen gab für Comicautoren. Das war jetzt keineswegs, ach Comics machen Sie, naja, dann ist wohl nichts geworden mit Ihrem Berufswunsch, sondern es war eine und ist bis heute eine sehr ehrenwerte Ausbildung, auch ein ehrenwerter Beruf, indem man klar sich kulturell auch darstellte und Asterix eben Literatur und Weltgeschichte aufgegriffen, also europäische Geschichte muss man sagen, aufgegriffen hat und entsprechend verarbeitet. So, inzwischen ist Asterix ja wieder auf dem aufsteigenden Ast. Nach Goscinis Tod ging das ja ziemlich den Bach runter. Jetzt schauen wir mal, ob das wieder ein Phänomen wird, was an die alten Erfolge anknüpfen kann. Aber das entsteht, also das ist, glaube ich, in Kleopatra, glaube ich, der zweite Asterix-Band, der hier dann auch verfilmt wird. Asterix und Kleopatra. Im Abenteuersektor gibt es einerseits diese neue Figur des Kalten Kriegers, also James Bond aus England kommt, unterstützt aber also regelmäßig im Kampf entweder gegen russische Machenschaften oder Deutsche. Also der Feind des Engländers in diesem Fall ist ja der Deutsche, also der Ex-Nazi meistens. Beziehungsweise bei James Bond sind es nicht die Nazis, aber dass die Deutschen immer die Bösen sind, hängt mit dieser Vergangenheit zusammen. Hier Sean Connery in einer frühen Rolle. Die Romane gibt es schon Anfang der 50er Jahre und ab 62 wird dann James Bond zum ersten Mal Dr. No jagen. In fantastischen Settings, also es ist eigentlich immer die gleiche Geschichte, die erzählt wird, aber das seit vielen Jahrzehnten immer wieder aufs Neue sehr erfolgreich und prägt auch so einen Archetypen, so dieses souveränen und in jeder Situation beherrschten und kompetenten Einzelagenten, Einzelkämpfers, der sich eben nicht so wie Conan der Barbar, also mit Muskelkraft nur durchschlägt, sondern vor allem auch mit technischen Finessen und natürlich einem unsterblichen Charme. So, und auf der anderen Seite das Fantastische lebt weiter, also der Fantasy-Film durch Special Effects. Hier sehen Sie Jason und die Argonauten von Chaffee 1963. Ein Film, der vor allem von seinen Special Effects lebt, also hier so ein Kampf gegen die Skelette, was dann über Mehrfachbelichtungen vor Green oder Blue Screens damals aufgenommen wird, wo die Schauspieler handeln müssen, ohne dass sie wissen, was die Gegner machen. Also das ist unerhörte Bildwelten in der Zeit, die aber auch hier sich an klassischen Stoffen abarbeiten. Also die Jason-Geschichte ist ja viel älter als der Special-Effekt und man versucht weniger neue Geschichten unterzubringen, sondern wer so viel investiert, der will sein Publikum natürlich mit bekannten Geschichten abholen. Aber ansonsten, das sind so fantastische Geschichten in den 60ern, sind häufig Adaptionen von Sagen, Märchen und Mythen. Der Science-Fiction ist da. Also wir hatten ja Science-Fiction in den 50ern gesehen. dass vor allem so sie kamen aus dem, die Mollusken aus dem Weltraum greifen an und die Gefahr von roten Planeten. Das läuft sich tot Ende der 50er Jahre, wenn auch diese Kommunistenverfolgung zurückgeht. Und in den 60er Jahren ist Science Fiction, naja, einerseits Romanverfilmung, so die Zeitmaschine oder Fahrenheit wird verfilmt. Dann gibt's Gesellschaftskritik wie im Planet der Affen Ende der 60er Jahre, in denen halt dieser Astronaut auf einem Planeten landet, der von Affen beherrscht wird, bis er dann rausfindet, Spoiler, Spoiler, dass also er in einer zukünftigen Erde gelandet ist, die sich halt geändert hat. Und da werden so Dinge wie, Medienwissenschaft kennt keine Spoiler übrigens. Nicht? Also man muss über bestimmte Themen reden dürfen, ohne dass jemand sagt, ich will den Film noch sehen, dann dürfen Sie das in der Medienwissenschaft nicht machen. Also Planet der Affen ist eine Gesellschaftskritik, wie sich eigentlich eine Gesellschaft organisiert, die sich neu formieren muss und in denen es verschiedene kulturelle Umgangsformen gibt. Die Gorillas, die halt eher so eine Kriegerkaste sind, gegen die Schimpansen, die eher die Wissenschaftler sind. Und wer ist Chef und wie setzt er sich durch? Das ist ein Thema, was immer mal wieder aufgegriffen wird in ganz verschiedenen Settings. Der Herr der Fliegen ist ja auch so ein Buch, wo Jugendliche oder Kinder auf einer Insel stranden, der Lehrer stirbt und die müssen sich organisieren. Da gibt es dann auch die Jäger und die Sammler und die Wächter, die das Feuer bewachen. Und dann gibt es relativ rasch so Gruppenkonflikte, die ausgetragen werden, die sich immer die Frage stellen, wie kommt eigentlich sowas wie Zivilisation zustande, wenn man es mal wegnimmt? Also wie entstehen eigentlich menschliche oder in dem Fall halt von Affen, aber es ist ja noch ziemlich klar, was das eine Allegorie ist, wie entsteht eigentlich menschliche Zivilisation, wenn man nochmal von vorne anfangen würde, aber andere Bedingungen hat. Und das kann Science Fiction ganz gut. The Time Machine ist auch so ein Ding, also der kann ja durch die Zeit reisen und dann bereist er halt die Vergangenheit, aber er kommt vor allem auch in eine ferne Zukunft, in denen es wieder verschiedene Kasten gibt, die einen leben unter der Erde, die Morlocks und kümmern sich um die Infrastruktur und die Technik und die Eloi, die leben oben und den ganzen Tag im Paradies und essen, was das Leben ihnen gibt, aber die Morlocks sind halt Kannibalen. Und regelmäßig müssen halt so ein paar Elois verfüttert werden. Und das ist wieder die Frage für ihren Luxus, was sind sie bereit zu opfern? Vielleicht auch die Moloch-Technologie. Das hat sich schon H.G. Wells Ende des 19. Jahrhunderts die Frage gestellt und es ist auch kein Zufall, dass es dann in den 60ern verfilmt wird. Jetzt fängt Wissenschaftskritik an. Wir haben gesehen, was die Atombombe macht. Wir haben vielleicht in einer Umwelt, der Umweltbegriff kommt erst Ende der 60er, also dass es zu Umweltzerstörung kommt. Aber diese Vorstellung, Wissenschaft ist nicht nur Fortschritt. Hier endet die industrielle Revolution als Fortschrittsgeschichte des Menschen und wird kritisch hinterfragt zu sehen, Mensch, diese Technik, die uns voranbringt, hat aber auch Verwerfungen, die wir so nicht wollen. In Japan habe ich ja schon erzählt, der Godzilla, ne? Also Godzilla als menschgemachtes Monster, was sich aber an der Menschheit rächt. Und das ist jetzt so eine Figur geworden und die wird jetzt eigentlich erstmal ausprobiert, was man mit der noch machen kann. King Kong gegen Godzilla und gegen wen Godzilla alles antreten wird. Also alle Figuren, die man so in Japan als Monster hat, werden dann irgendwann mal auf Godzilla geworfen und geschaut in einen Kinofilm, wer wohl gewinnt. Da ist dann vom gesellschaftskritischen Impetus nicht mehr so viel zu spüren. Das ist wieder so halt mal gucken, wie viel Special Effects wir haben. Fahrenheit habe ich Ihnen das Buch letztes Mal auch schon von erzählt von Ray Bradbury. Das wird von François Truffaut, der ja nun in der Nouvelle Vague in Frankreich eine wichtige Figur werden wird, verfilmt. Ein guter Film, der bis heute auch sehr sehenswert ist, in dem dieses dystopische Thema, was machen wir eigentlich auch hier wieder mit Diktaturen, die Medien nutzen, um die Menschheit dumm zu halten, wie man damit umgehen kann. Also das ist so Science Fiction in seiner noblen Form, High Science Fiction. High Fantasy gibt's als Buchform, den Herrn der Ringe gibt's als High Fantasy, aber Fantasy ist in der Regel halt dann doch so Jason gegen die Argonauten oder Conan der Barbar, also so man Hack and Slay oder man hat so mittelalterlich anmutende Spektakel. Es gibt Fantasy-Filme, aber die haben nicht so diesen kulturellen Anspruch. Und Science Fiction in seiner besseren Form versucht, alternative Weltentwürfe in die Zukunft zu projizieren, um vielleicht Aussagen über das Wesen des Menschen oder der menschlichen Kultur zu treffen. Und dann kommt Kubrick und führt den Science-Fiction-Film raus aus entweder dieser Sackgasse der Weltraummollusken oder des sozialkritischen Weltenentwurfs und arbeitet vor allem visuell. 2001 ist ja ein Film, der, also man kann ihn nur unter bewusstseinserweiternden Substanzen richtig anschauen, unter dem Einfluss, dann aber mit hohem Genuss. Das ist so ein Film, der dann 3 Stunden dauert, mit wahrscheinlich nur 4 Szenen insgesamt oder 4 Szenen. Also er entwickelt sich sehr langsam und für das heutige Publikum ist es, glaube ich, entsetzlich langsam. Wenn Sie ein bisschen älter sind oder mehr Erfahrung mit solchen Filmen haben, dann ist es dann doch schon einfach bildgewaltig. Aber Sie müssen es im Kino gucken, nicht auf dem Handy und auch nicht am Computerbildschirm, dann funktioniert dieser Film nicht, weil die Story, also die ist rasch erzählt, das mache ich jetzt nicht. Aber es lebt vor allem von der Bildwelt. Und was Sie hier haben, diese Weltraumstation, die schwerelos im All sich dreht, diese Vorstellung, im Weltraum gibt es kein Geräusch. Das war ja lange Zeit und bis heute auch. Also klar, wenn im Weltraum geschossen wird, dann gibt es Explosionen, die man bis zum Uranus hören kann. Das ist hier anders. Im Weltraum ist gar nichts. Und da gibt es diese Szene, wo Sie nur die Atemgeräusche des Astronauten hören und dann prallt der irgendwo gegen. In Gravity haben Sie das auch. In Gravity wird es auch realistisch dargestellt. Man hört nichts. Man kann das nur sehen. Und das wird jetzt zum ersten Mal visuell umgesetzt. Und bis heute kann man sagen, sind die Special Effects von 2001 realistisch. Also man hat das Gefühl, man ist im Weltraum. Es ist nicht so alt geworden wie diese ganzen UFO-Filme. Das ist einfach ein Film, der Maßstäbe setzt, wie kann es im Weltraum, das ist nicht so spektakulär im Weltraum, aber es ist extrem gefährlich, weil es die Atmosphäre halt so widrig ist oder es gibt keine. Aber die ganze Umgebung ist halt gefährlich und davon lebt dieser Film und von der Atmosphäre, die er selber aufbaut in sich und der Überlegung, wie würde man mit den Technologien, die man hat, versuchen, sie das Wissen über die Welt zu erweitern. Ein anderer Film, auch das ist jetzt schon 71, den ich gar nicht so sehr, weil es ein guter Film ist, zeige, sondern weil es der erste Film ist, warten Sie mal, der Computergrafik einsetzt. Also Musik aus. Jetzt können Sie es mal sehen. Das war halt, also pre-rendert alles an den Maschinen, die man hat. Ich hatte Ihnen, glaube ich, schon mal Star Wars gezeigt in der Computergrafik-Vorlesung. Aber hier haben Sie mal eine Szene. Das wäre der Einsatz von Computergrafik. Wirklich mehr so, also fast intradiegetisch. Wir schauen auf einen Computer im Film. Und das zeigt uns der Computer. Nur wäre das in Echtzeit nicht möglich gewesen. Das verschweigt der Film. Aber es wird eben noch nichts erzeugt, was in der Welt ist, aber nicht innerhalb einem Computer stattfinden wird. Das ist bei Star Wars 77 ja dann auch noch so. Auch da geht es um Visualisierung, wie der Computer über den Todesstern macht oder irgendwelche Hologramme, die er erzeugt. Also das ist Andromeda's Train als erste kurze Sequenz, die uns die Computergrafik einführt. Und dann, das wäre schon die nächste Woche das Thema, sind wir schon in den 70ern, wird zaghaft fortgeführt. Aber Computergrafik im Film ist ein schwieriges Thema eigentlich bis Ende der 80er Jahre. Im Horror tut sich was in der Figur des Zombies. George Romero wird 1968 in Night of the Living Dead drehen. Der Zombie war bis dahin als Figur eben so eine, entweder aus dem Spirituellen oder dem Haitianischen kommenden, so eine religiöse, seelenlose Kreatur, der irgendwie die Seele abhanden gekommen ist. In The Night of the Living Dead ist es eine Bedrohung, wo man nicht weiß, wo sie herkommt. Also das Religiöse ist raus, es gibt auch keinen Ritus, wie man Menschen in Zombies verwandelt, außer man wird von ihnen erwischt. Das ist wie so eine, eher so eine ansteckende Geschichte, aber es ist auch noch nicht der Virus, der es heute ist. Das ist einfach eine Bedrohung, die die Gesellschaft erschüttert. Und The Night of the Living Dead ist einerseits recht explizit in seiner visuellen Darstellung, weswegen es dann ja auch verboten wird allen Orts. Aber es ist vor allem auch gesellschaftskritisch zu lesen, weil es hier wieder darum geht, was passiert. Bis heute wird ja der Zombie so benutzt als Figur. Was passiert eigentlich, wenn die Gesellschaft zusammenbricht? Wie reorganisiert sie sich? Also das, was der Science Fiction macht, was ist, wenn die Affen die Welt übernehmen oder was passiert, wenn halt die Gesellschaftsstruktur eine andere ist, wird im Horror hier ganz ähnlich übernommen. Wir lassen die Welt zusammenbrechen, hier halt durch ein Monster oder durch verschiedene Monster und die Überlebenden, die müssen jetzt mal gucken, wie sie damit klarkommen. Wie verwalten die Ressourcen, wie verwalten sie Beziehungen, wie schützen sie sich? Und wenn sie Walking Dead als Medienphänomen wahrnehmen, ist es ja das gleiche Thema. Da geht's ja, Walking Dead bezieht sich ja viel weniger auf die Zombies, die natürlich auch lebende Tote sind, aber vor allem auf die Überlebenden, die eigentlich schon so gut wie tot sind und man überlegt sich, wie lange können sie es noch hinauszögern. Und das ist so ein ganz wichtiger Shift im Horrorfilm der 60er. Ansonsten gibt es andere Monster. Also es gibt dann auch Rosemary's Baby, wo der Teufel plötzlich als Figur stärker auftaucht und das Übernatürliche im Horror stärker wird. Und das sehen wir dann aber eigentlich in den 70ern, kommt das dann stärker raus. Also hier löst sich der Horror von seinem Monster-Horror. Also Werwölfe, Mumien, Frankensteins, Vampire etc. Und wird einerseits, hat er so einen allegorischen Anspruch, also er sagt etwas über die Welt und bringt auch das Übernatürliche stärker rein, was nicht so klar verortbar ist. Und parallel dazu entwickelt sich dann auch durch den Exorzisten dieser Supernatural Horror, der mit dieser christlichen Symbolik von Himmel und Hölle spielt. So, in dem Actionfilm haben wir die Entdeckung des Easterns, also der aus China kommende, aus Hongkong kommende Kampfsportkünstler Bruce Lee wird einen großen Impact haben, weil er wie kein anderer vorhin so einen Körperkult betreibt und also auch ein virtuoser Kampfsportler ist. Das fängt dann, also hier geht es ja bis 72, die Todesfaust des Cheng Li, also Sie können sich das mal spaßhalber angucken, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit leider, Ihnen mal so ein paar Bruce Lee-Filme zu zeigen. Das wird selbstverständlich dann in den Spielen aufgenommen werden, diesen ganzen Kampfspielen, aber auch Hollywood prägen, als sie dann den Kampfsport später in den 90ern entdecken. Also sie entdecken ihn vorher schon, aber vorher war es eher so Boxen. In den 80ern gibt es dann so die ersten Karate-Kämpfer stärker. Und so Chuck Norris tritt dann in den 70ern schon mal auf als Weltmeister im Kickboxen. Und in den 90ern, wenn Hongkong in China eingegliedert wird und ganz viele Kreative Hongkong verlassen, taucht dieser virtuose chinesische Martial Arts Styles dann auch in amerikanischen Filmen stärker auf, weil es einfach so einen Kulturtransfer gibt. Und das Phänomen, also Hongkong-Filme gab es jede Menge, Hongkong war eine riesige Filmindustrie, aber Bruce Lee wird so einen internationalen Impact haben auf den Actionfilm. Und, was ich Ihnen ja immer wieder gesagt habe, dieser Überschwang zwischen Fantastik und Realismus, die Studioproduktion der 50er und 60er Jahre in Hollywood, die Leute, also A, geht ihnen das Geld aus, noch um Dr. Chivago und die Bibelverfilmungen und was da gibt, also das ist sehr teuer und es läuft sich tot, sodass es ab 67, Zeitalter des Wassermanns auch, also das spielt da rein, so neue kultureller Umschwung, auch neue Filme gibt. Und ich hoffe inständig, dass wir das im Kino auch bald wieder erleben. Ich kann Marvel-Filme, ich kann es nicht mehr. So gut sie auch sein mögen, aber es geht nicht mehr. So, und ich hoffe, dass es irgendwann auch totgelaufen ist. Und dann gibt es so eine New Hollywood-Bewegung, die einfach mal wieder neue Arten der Geschichtenerzählung ausprobiert, die sich nicht in noch neuere Formen der Visual Effects erschöpfen. Das haben wir hier mit Bonnie and Clyde, Easy Rider, MASH, The Godfather, Taxi Driver. Das sind Filme, die sich mit gesellschaftskritischen oder mit gesellschaftlichen Problemen kritisch auseinandersetzen, mit glaubwürdigen Figuren, mit interessanten Geschichten und nicht so sehr mit grandiosen Effekten und epischer Musik. Das sind auch die Filme, die man dann in den Klassikern häufig zu sehen bekommt, weil die Klassiker häufig auch sich so, das Fantastische ist halt, ja, ist ja ganz nett, aber da ist kein Gehalt drin. Und hier ist die Literatur oder hier sind die großen Filme, in denen die wichtigen Fragen verhandelt werden. Das sehe ich ja anders, auch in dieser Vorlesung. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Auch für die Geschichte des Computerspiels ist das so ein Punkt, was ist eigentlich der soziale Realismus im Computerspiel? Gibt es immer mal einzelne Titel, so Papers, Please und Card Life und so, aber in der Regel ist das Computerspiel ja dann doch in den fantastischen Thematiken oder in der Simulation toller Maschinen stecken geblieben. Film ist immer, hat immer mal so eine Selbstreinigung und geht weg von der Überbietungslogik der Unterhaltungskinos und versucht einfach auch mal narrativ neue Themen zu erschließen. So ganz kurz, die Spielegeschichte haben wir ja eigentlich abgehandelt, nur noch kurz die Stichworte. Wenn Sie das interessiert und Sie sitzen nicht in der Donnerstagsvorlesung, die haben Sie sogar aufgezeichnet, da könnten Sie das nochmal nachschauen. Space War 61-62 an der PDP-1. Galaxy Game, also das heißt die PDP-1 und damit die Relevant ist auch der Ursprung der Spieleindustrie, weil über Galaxy Game an der PDP-11, wo sie Space War für 10 Cent spielen konnten und daraus in der Computer Space als Kopie von Nolan Bushnell, der Atari gründet, hat die Relevant auch die Computerspiele, die Computergrafik, eigentlich die gesamte, und Internet werden Sie sehen, hat sich ja da auch entwickelt, also vieles Wichtiges im Internet hat sich da auch entwickelt dran. Steht ja im Vordergrund, es gibt Lernspiele, also es ist keineswegs, Serious Games ist eine Erfindung der Nullerjahre, keineswegs. Eines der ersten Computerspiele ist die Oregon Trail, in der sie die Reise nach Westen übernehmen und Ressourcen verwalten müssen. Sie haben 4 Reisende und eine Kutsche, eine Ochsenkutsche, und sie müssen darauf achten, dass sie immer genug Munition, Nahrung, Wasser, Reserverad und Medizin und Kleidung dabei haben, um mit ihrer Familie oder ihren Reisenden nach Westen zu kommen. Ein ganz spannendes Spiel, was es bis heute gibt und auch vielfach variiert ist. Und die Konsole als erste Generation der Konsole 1972 wird die Computerspiele ins Wohnzimmer bringen. Und an der Stelle beende ich die Vorlesung heute. Und da machen wir dann in der Spielegeschichte weiter. Und ab 72, deswegen ende ich heute 72, da geht dann die nächste Vorlesung weiter. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss und schönen Tag.